sein zu dürfen. Tim, ich danke dir auch für die Begrüßung. Könnte ich das digital haben? Also, so vorgestellt worden, in Anspielung auf meinen Bart bin ich auch noch nirgendwo. Das bräuchte ich digital für meine Frau. Weil meine Frau hätte es gerne, dass ich den Bart abmache und wieder den 3-Tage-Bart habe. Aber ich habe gesagt, Schatz, ich habe jetzt 30 Jahre lang, wir sind 32 Jahre verheiratet, ich habe 30 Jahre lang jetzt einen 3-Tage-Bart gehabt, jetzt ist mal Zeit für was anderes. Und ich habe mir auch noch ein Motorrad gekauft dieses Jahr und ich finde, da passt einfach ein Vollbart besser dazu wie 3-Tage-Bart. So, also wenn ich das digital haben könnte, dann weiß ich schon, was ich meiner Frau heute Abend beim Kaffee vorspiele. Gut, okay, soweit. Das ist jetzt aber nur so ein Nebenthema. Ich möchte heute über ein ernsthaftes, wichtiges, bedeutendes Thema mit uns heute Morgen nachdenken. Ein Thema, ihr seht es hier vorne, Älteste und Gemeinde, so erleben wir ein gutes Miteinander. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es ein Thema, das oft in unseren Gemeinden zu kurz kommt. Ist auch meine Erfahrung als Pastor. Und ist auch nicht so einfach zu besprechen. Ich glaube, manchmal ist es gut, wenn es jemand von außen mal beleuchtet und in eine Gemeinde hineinbringt. Denn wenn der hauseigene Pastor dieses Thema übernimmt, wenn der hauseigene Pastor dieses Thema übernimmt, dann kann es immer gleich so, dass die Gemeinde sich fragt, ja, was will uns unser Pastor als Gemeinde da jetzt oder vielleicht sogar im Auftrag der Gemeindeleitung, in Abstimmung mit der Gemeindeleitung, was will er uns jetzt dann weitergeben, wie es zu laufen hat. Auf der anderen Seite, wenn es ein ehrenamtliches Mitglied aus der Gemeinde, der jetzt nicht im Leitungskreis ist, aber eine Predigtgabe hat, eine Frau oder ein Mann, dann das Thema in die Gemeinde reinbringt, dann denkt vielleicht der Ältestenkreis, gibt es da eine Gemeindegruppe, die sich gefunden hat und uns Ältesten jetzt mal sagen hat, wie der Gemeindekurs zu laufen hat. Also ihr merkt, es ist nicht so ein ganz einfaches Thema und deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mich mal diesem Thema anzunehmen und als heutiger Gastprediger für euch hier unterwegs zu sein. Das möchte ich auch noch sagen, ich wurde nicht aufgefordert zu diesem Thema, schon gar nicht bedrängt, aber ich habe den Tim gefragt und habe den Alexander gefragt, ob es gut wäre, mal darüber nachzudenken. Wir haben beides grünes Licht gegeben und deshalb machen wir das heute Morgen. Okay? Gut. Ja, ich möchte einsteigen mit einer Fabel von Aesop, der hat eine kleine Fabel dazu geschrieben und die lautet so, es geht um die Frösche, die in ihrem Teich leben und unzufrieden sind und sagen, wir bräuchten eigentlich einen Anführer. Wir bräuchten Leute, die einfach in diesem Teich, in dem wir leben, in dem einfach vorangehen. Und so haben sie sich an Jupiter gewandt, der war dafür zuständig in der Götterwelt. Und Jupiter gab nach etwas Zögern nach und er warf ihnen einfach Holzbalken in den Teich. So wird es da beschrieben. Die Frösche waren begeistert von den Holzbalken. Majestätisch bewegten sich die Holzbalken auf dem See. Ruhig und gelassen schwammen sie auf dem Teich umher. Aber so nach einiger Zeit kamen den Fröschen dann doch so gewisse Bedenken. Was sind das für Leiter, auf denen man ohne Gegenwehr herumtanzen kann, die sich immer nur an der Oberfläche aufhalten, nie in die Tiefe kommen, die keine eigene Meinung haben, kein Laut von sich geben, so wie wir Frösche. Nein, solche Leiter wollen wir nicht. Und sie haben sich wieder an Jupiter gewandt, so heißt es in dieser Fabel. Und wir wollen nun andere Leiter, wir wollen starke Leiter, wir wollen Leiter, die laut sind, die Initiative ergreifen, die in die Tiefe gehen. Einer, der stärker ist als wir und der etwas bewegen kann. Und gut, sagte Jupiter, ihr sollt eure starken Führer haben. Und dann hat er ihnen die Störche an den Teich geschickt. So wird es berichtet. Die Störche waren von imponierender Größe. Majestätisch starkten sie im Teich umher. Sie machten viel Lärm, viel Wind. Sie zogen alle Aufmerksamkeit auf sich. Und von ihnen ging viel Initiative aus. Aber nach kurzer Zeit schon entdeckten die Frösche die Problemseite der Störche. Fast zu spät. Die Störche hatten nach und nach begonnen, die Frösche aufzufressen. Soweit mal die Fabel von Aesop hier zu diesem Thema. Holzbalken und Frösche, beides fand nicht zu einem guten Miteinander, aber Störche und Frösche, das geht auch nicht, das war auch kein gutes Miteinander. Und ich bin jetzt schon über 30 Jahre auch Pastor in freien evangelischen Gemeinden und habe da auch einiges erlebt und auch einiges lernen müssen in diesem Bereich zu unserem Thema. Und denke schon, dass es ein wichtiges Thema ist, worüber wir immer wieder nachdenken müssen. Und es ist überraschend, wie viel Gottes Wort dazu zu sagen hat. Und ich kann euch heute Morgen nur einen Ausschnitt von dem weitergeben. Wir werden ein klein wenig darüber nachdenken, was die Ältesten der Gemeinde zu geben haben nach dem Willen Gottes und was die Gemeinde den Ältesten zu geben hat, damit die ihren Dienst gut tun können. Und ich möchte für jede Seite 3, damit es schön paritätisch ist, für jede Seite 3 Impulse aus dem Wort Gottes uns mitgeben. Steigen wir ein mit den Ältesten.
Was können die Ältesten der Gemeinde geben? Ein erster Gedanke von Petrus. Er schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die ersten 4 Verse. Ihr könnt sie hier vorne mitlesen. Das Thema wäre also der erste Impuls für euch Älteste: Seid gute Hirten. Die Ältesten unter euch ermahne ich: Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, also nicht wie diese Holzbalken, denen im Grunde die Frösche egal sind. Von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, wie die Störche, sondern als Vorbilder der Herde. Und so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, Jesus Christus, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Petrus spricht hier eindringlich an die Adresse von uns Ältesten. Die Ältesten, und zwar gibt er ihnen eine Ermahnung oder eine Ermutigung mit und eine Verheißung. Die Ermahnung, die Ermutigung besteht darin: Ich ermutige euch, und da kommen verschiedene Dinge, die er den Ältesten ans Herz legt. Wir gehen gleich näher drauf ein. Und dann kommt aber eine Verheißung: Wenn ihr so lebt und wenn ihr euch darin bemüht, dann werdet ihr, wenn Jesus Christus wiederkommt, die Krone der Herrlichkeit empfangen. Habt also stets vor Augen, aufgrund dessen, dass ich euch ermahne und ermutige, und aufgrund dessen, was in Aussicht steht, habt das vor Augen, was ich nun, Petrus, euch sage. Habt das im Herzen, worauf es ankommt. Lasst euer Handeln davon geprägt sein und bestimmt sein. Und was gibt Petrus nun als Fokus mit den Ältesten, an die er schreibt? Seid gute Hirten, ich möchte es mal so sagen, indem ihr mit Herzblut euren Dienst verseht. Mit Herzblut euren Dienst verseht. Von Herzensgrund, schreibt er. Also nicht herzlos. Also nicht ohne Anteilnahme. Nicht kaltherzig, nicht leblos, nicht einfach nur als Job. Nicht einfach nur so, vielleicht auch aus Ruhmesgedanken, ja, jetzt bin ich Ältester. Ein gewisses Karrieredenken innerhalb der Gemeinde, vom Jungschalleiter zum Ältesten. Ihr Lieben, das ist der Bibel fremd an dieser Stelle. Und man soll sich auch nicht wie ein Fremdkörper in der Gemeinde bewegen als Ältester. Mir hat mal jemand gesagt, bei meinen Ältesten ist es so, die hören mir zu, aber es scheint mir, alles, was ich sage, perlt einfach an ihnen ab. Es perlt einfach an ihnen ab. Älteste, seid mit aufrichtigem Herzen dabei. Bringt Zeit, Bereitschaft, Kraft, seid dabei, bringt euch ein. Und das Zweite, sagt Petrus, ihr Ältesten, sucht nicht den eigenen Vorteil, nicht herrschen wollen. Das würde nie ein Pastor, ein Ältester, ich auch nicht, nie sagen wollen, auch wenn ich es als Motivation habe, ich will herrschen. Das gehört sich nicht in christlichen Kreisen, das wissen wir alle. Und trotzdem passiert es, oft unterschwellig, nicht so klar wie oft in der Welt, sondern eher so verbogen, fromm verbrämt, mit irgendwelchen frommen Floskeln und Bibelworten noch schön umgarnt. Aber oft ist die eigene Motivation doch auch das bestimmen wollen, so wie ich es meine, sollte es sein. Und ihr Lieben, da erleidet man meistens Schiffbruch. Unsere Gemeinde wurde heruntergeherrscht, hat mir jemand einmal gesagt. Und ich habe gesagt, was meinst du damit, heruntergeherrscht? Ja, die Ältesten haben so den Eindruck, sie herrschen einfach nur. Und wenn wir so durchgucken, dann merkt man, es wird so heruntergewirtschaftet. Es geht nicht weiter. Heruntergeherrscht. Darum darf es im Ältestendienst nicht gehen, dass wir die Vorteile für uns erwägen, sondern Petrus sagt, wir sollen Vorbilder sein. Und ihr Lieben, ein Ältester ist ein Vorbild, aufgrund dessen, dass er Ältester in der Gemeinde ist. Ob uns das passt oder nicht, aber es ist so. Und ich sage auch immer meinen Ältesten, sobald du gewählt wirst, wirst du den Sonntag anders erleben in der Gemeinde, als wenn du noch kein Ältester bist. Die Leute nehmen dich jetzt in einer Verantwortung wahr und sie werden dir Fragen stellen und sie werden dir Dinge sagen, die sie dir vorher nicht gesagt haben. Und als Ältester wird sich dein Bild von Gemeinde verändern. Wir sind einfach Vorbilder aufgrund unseres Dienstes. Aber wisst ihr, an was kann ich mich orientieren, wenn ich als Ältester oder Pastor schon Vorbild sein muss oder bin einfach? Ich brauche doch auch ein Vorbild, an dem ich mich orientieren kann. Und da ist es gut, dass wir Jesus Christus haben. Er ist doch der gute Hirte schlechthin. Er ist doch das Vorbild für uns. Und wenn es heißt, wir sollen gute Hirten sein, was Petrus sagt, dann sollen wir uns an dem guten Hirten orientieren, an Jesus Christus. Und das möchte ich ein paar Streiflichter uns mitgeben. Wie weidet Jesus Christus die Gemeinde, die Herde Gottes? Ich habe Bartimäus vor Augen, ich habe Zachäus vor Augen, ich habe die Ehebrecherin vor Augen, ich habe die Frau am Jakobsbrunnen vor Augen, ich habe die Jünger vor Augen. Der Hirte sieht die Nöte und Bedürfnisse der Einzelnen. Und er schafft Abhilfe oder sorgt dafür, dass Abhilfe geschaffen wird. Er tröstigt, er korrigiert. Jesus hat die Jünger auch korrigiert. Er ermutigt und ermahnt. Er bestätigt und hinterfragt. Er fördert und fordert heraus. Nikodemus hat Jesus ungemein herausgefordert. Er hat sich hingegeben und hat trotzdem nicht alles mit sich machen lassen. So ist der gute Hirte Jesus Christus. Er hat tröstende Worte gefunden. Er hat wegweisende Worte gefunden. Er hat getragen und ertragen, hat geredet, aber auch geschwiegen. Er weidet die Herde Gottes wahrlich als der gute Hirte. Und das tut er in einer Gesinnung des Dienens. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und daran müssen wir Älteste, wir Pastoren uns orientieren, an der dienenden Haltung Jesu Christi, wenn wir leiten und wenn wir Hirten sein sollen. Im Hebräerbrief 13 heißt es, denn sie wachen über euch, also die Ältesten, wie die Hirten, über die ihnen anvertraute Herde und sie werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Ihr Lieben, ich werde einmal vor Gott Rechenschaft geben müssen, wie ich meinen Dienst als Pastor und Ältester nicht nur verstanden habe, sondern auch gelebt habe. Und Gott wird mit mir wahrscheinlich die Gemeinden durchgehen und sagen, da warst du, da warst du, da warst du und da warst du. Und das stellt mich in eine Verantwortung, dass ich sage, Herr, hilf mir, dass ich es in der Gesinnung von dir tun kann. In der Gesinnung eines dienenden Leiters. Und ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht.
Das würde ich gerne vervollständigen an dieser Stelle. Um was es geht bei Leiterschaft zwischen Älteste und Gemeinde. Und ich möchte mal diesen... Ah ja. Also die Flipchart wackelt ein bisschen. Aber das ist in der Gemeinde auch manchmal so, nicht, dass alles so ein bisschen wackelt und schief läuft und dann. Aber wenn ich den Stift hier dran mache, dann wird es wieder gerade. So, also, es geht um dienende Leiterschaft. Und ich mag diesen Begriff, ich möchte ihn euch auch erklären. Was steht der Leiterschaft vorne dran? Da steht nicht herrschende Leiterschaft. Wenn wir in der Gesinnung Jesu Christi Älteste sind oder Leiter sind, dann steht vorne dran dienend. Die Leiterschaft hat immer eine Dienende zu sein. Aber ihr Lieben, so sehr dienend vor Leiterschaft steht, Leiterschaft ist groß geschrieben. Älteste sollen leiten und Älteste müssen auch leiten dürfen, ihr Lieben. Wir sind nicht nur Erfüllungsgehilfen der Gemeinde. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Älteste lediglich nur noch das tun, was die Gemeinde ihnen sagt oder was die Gemeinde von ihnen will. Das ist nicht biblisch verstandene Leiterschaft. Wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. Leiterschaft ist groß geschrieben. Lasst eure Ältesten leiten, lasst sie führen, gebt ihnen das Vertrauen, gebt ihnen das Recht dazu. Aber es soll in einer dienenden Gesinnung geschehen. Das heißt, zum Wohl der Gemeinde, zur Ehre Gottes. Ihm dienen und der Gemeinde dienen. Dienende Leiterschaft. Als ich ein junger Pastor war, war ich verantwortlich für eine Gemeindegründungsarbeit in der Nähe von Heidelberg in Ladenburg, eine schöne Römerstadt. Da könnte ich jetzt einiges dazu sagen, zu dieser Stadt. Aber ich möchte euch was zur Gemeinde sagen und was mir wichtig wurde als junger Pastor. Ich habe als junger Pastor gedacht, wie kann ich dienende Leiterschaft vor Augen haben, sodass ich es auch immer mehr leben kann und dass ich das in mein Leben integriert. Und dann habe ich, weil die Gemeinde da noch klein war, habe ich gesagt, ich möchte gern von jedem aus der Gemeinde ein Passbild. Und dann hat mir jeder so sein Passbild gegeben. Mir waren 3 Älteste. Ich weiß nicht, wie viele Älteste habt ihr hier? 4, dann machen wir den 4. noch dazu. Dann findet sich jeder so wieder. Ich habe mir von jedem ein Passbild geben lassen und habe das an meiner Wand hingeklebt. Dann habe ich so kleinen Strich hier drüber gemacht und dann habe ich mir von jedem aus der Gemeinde noch ein Passbild geben lassen. Und da kamen dann so ungefähr 20, 23 Bilder. So, die hatte ich dann hier so. Und dann habe ich hier nochmal so ein Strichchen gemacht und dann habe ich oben drüber geschrieben, Jesus Christus. Jesus Christus, der gute Hirte. Und ihr Lieben, Das sollte mir immer vor Augen stehen. Wir Älteste, die Gemeindeleitung, wir sind hier unten, da kommt die Gemeinde und da kommt Jesus. Das heißt, ich möchte meine Gemeinde als Leiter, der ich dienend unterwegs sein soll, von unten nach oben schauen. In der Welt ist es umgekehrt. Da stehen wir oben und dann kommt der Abteilungsleiter und dann kommt da die Untergebene, geht immer von oben nach unten. In der Gemeinde ist es umgekehrt, da wird es auf den Kopf gestellt. Die Ältesten, die leiten sollen, die stehen unten. Sie schauen zu der Gemeinde und wie können wir ihnen dienen. Und sie schauen gleichzeitig zu Jesus Christus. Wie können wir es von ihm lernen, in rechter Weise zu dienen und leitend unterwegs zu sein. Mir hat das geholfen in meinem Dienst, immer wieder hier das in Augenschein zu nehmen. Nicht? Von unten nach oben in Richtung Jesus Christus an dieser Stelle. Wir werden das Bild nachher noch so ein bisschen vervollständigen. Jetzt erstmal auf den zweiten Punkt. Also seid gute Hirten, ihr vier hier. Und ihr Lieben, lasst eure Ältesten gute Hirten sein.
Ein zweiter Gedanke noch für euch Älteste. Achtet auf euren Lebensstil. Da möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Ich möchte es einfach nur mal langsam lesen. Also das heißt, in der Bibel geht es nicht nur darauf, kommt es nicht nur darauf, habe ich Leitungsgabung, eine Berufung, sondern es geht auch sehr stark um den Lebensstil, den ich in der Gemeinde und in meinem sonstigen Umfeld pflege. Und das schreibt der Paulus dem Titus im 1. Kapitel 7 bis 9. Ein Ältester soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Und außerdem muss er sich an das Wort Gottes halten, ohne es zu verändern oder zu verfälschen, damit er die Kraft habe zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Ihr Lieben, der Lebensstil spricht oft lauter als deine Worte. Und der Lebensstil unterstreicht entweder deinen Dienst als Ältester oder er streicht ihn durch. Deshalb müssen wir sehr stark auf unseren Lebensstil achten, weil er lauter spricht als unsere Taten und weil er unseren Dienst entweder unterstreicht oder eben durchstreicht. Und ich glaube, das wollen wir als Älteste nicht, dass es unseren Dienst durchstreicht, sondern dass es ihn unterstreicht. Also achtet auf den Lebensstil. Und das Dritte noch, das wir aus der Apostelgeschichte lesen, eine Urgemeinde, konzentriert euch, liebe Älteste, auf das Wesentliche. Verzettelt euch nicht. Lasst euch von Gott zeigen, was das Zentrale ist, das Wichtigste für euren Dienst als Älteste. Und da haben wir ein schönes Beispiel aus Apostelgeschichte 6, ich möchte es uns vorlesen. Da riefen die 12, also die Apostel, die Menge der Jünger zusammen. Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Hintergrund, es gab in der wachsenden Gemeinde, wurden die griechischen Witwen nicht richtig versorgt. Da gab es ein Murren, ein Aufbegehren. Das heißt, das hat nicht stattgefunden, dass die Gemeindeleitung so richtig gesehen hat, wie geht es eigentlich den griechischen Witwen hier. Nicht? Also da muss irgendwas mit der dienenden Leiterschaft vielleicht aufgrund des Wachstums der Gemeinde nicht ganz so in Ordnung gelaufen sein. Und nein, das hilft jetzt auch nicht mehr. So, jetzt. Auf jeden Fall gab es ein Murren und gut, dass die Ältesten, die Jünger, sich dann dessen angenommen haben. Haben gesagt, da müssen wir eine Lösung finden. So. Und dann sagten sie, die Jünger, es ist nicht recht, dass wir, also die Ältesten, für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes Gottes bleiben. Wie kann es zu einem guten Miteinander zwischen Älteste und Gemeinde kommen? Worauf muss man da achten? Erstens, seid gute Hirten. Zweitens, achtet auf euren Lebensstil. Und das Dritte hier, als Diener Gottes, ihr Ältesten, konzentriert euch auf das Wesentliche eurer geistlichen Aufgaben. Und das möchte ich euch auch gerne illustrieren hier. Also so ein bisschen haben wir schon gemerkt, die erste wichtigste Aufgabe von Ältesten ist das Gebet. Da gäbe es jetzt auch vieles dazu zu sagen, aber versucht Gebet für die Gemeinde in eure Ältestensitzungen einzubauen. Macht das nicht am Ende, macht es am Anfang. Zweitens,
Das Wesentliche ist Lehre. Das Wort Gottes verkünden. Nicht jeder Älteste muss predigen, aber er kann auch unter vier Augen das Wort Gottes jemandem weitergeben, auf seelsorgerliche Art und Weise. Er kann Artikel im Gemeindebrief in eurer schönen GZ-Zeitung schreiben und so weiter und so fort. Es ist eine wichtige Aufgabe, zu lehren. Er kann Seminare halten, weil er vielleicht eine Lehrbegabung hat. Dann das Dritte natürlich ist die Seelsorge. Und das Vierte, Gebet, Lehre, Seelsorge. Ich muss kurz nachgucken, seht ihr? Ach, das Leiten natürlich, hier, Leiten, das hatten wir ja schon. Die dienende Leiterschaft, das sind die vier. So, und jetzt gibt es noch, es gibt Big Fives, die könnt ihr euch ganz einfach merken. Gebet, Lehre, Seelsorge, Leiten sind die Big Fours. Und jetzt kommt noch das Fünfte dazu, und das wäre hier unten, und das lesen wir in Apostelgeschichte 6, Delegieren. Delegieren. Leiten, indem man delegiert. Und ich möchte euch das noch ein klein wenig weitergeben, wie das geschieht. Oft vergessen wir Älteste, und ich als Pastor auch, ich vergesse wirklich oft in guter Weise zu delegieren. Das heißt nicht, alles weghaben zu wollen, damit ich mich mit meinem Motorrad bei Sonnenschein draufsetzen kann und sage, die Arbeit läuft und ich mache mir einen schönen Tag. Das ist nicht delegieren. Aber zu sagen, ich kann mich nicht auf mein Motorrad setzen, weil ich alles selber machen muss, ist auch nicht in Ordnung. Gutes biblisches Delegieren können wir hier bei Apostelgeschichte 6 machen. Was machen hier die Ältesten? Sie sehen diese Not. Es gibt ein Projekt, das man klären muss. Das Projekt heißt, ich kürze es mal ein bisschen ab, Witwenversorgung, WV. Das ist das Projekt in Apostelgeschichte 6. Die Witwen müssen neu versorgt werden. So, und jetzt kommen die Ältesten, indem sie dienend leiten. Sie setzen den Rahmen hier. Sie setzen den Rahmen. Und wie sieht der Rahmen aus? Schaut mal hier rein. Es sind drei Dinge, in die sie den Rahmen setzen. Das eine ist, sieben Männer. Sorgt euch um nach sieben Männer. Das zweite, guten Ruf, Lebensstil. Und voll Heiligen Geistes und Weisheit. Das sind die Vorgaben, die die Ältesten machen. Wir wissen nicht, warum. Das sagt uns die Bibel an dieser Stelle nicht. Aber dienen zu leiten heißt, sich als Ältester Gedanken zu machen, was ist jetzt in diesem Projekt wichtig? Was ist der Rahmen? Und sie geben den Rahmen vor, indem sie sagen, sucht sieben Männer, die einen guten Ruf haben, einen tollen Lebensstil und die voll Heiligen Geistes sind und Weisheit haben, wenn es darum geht, das richtig zu tun, die Witwen zu versorgen. So, und jetzt kommt das Schöne, dass es dann heißt, so seht ihr euch um. Wisst ihr, das ist das Tolle an richtig verstandenem Delegieren. Den Rahmen zwar zu setzen, aber jetzt innerhalb dieses Rahmens hat die Gemeinde alle Freiheit und alles Zutrauen der Gemeindeleitung und alles Vertrauen der Gemeindeleitung, dass sie es richtig machen werden. Trauen wir als Pastoren, trauen wir als Älteste unserer Gemeinde zu, dass wenn wir den Rahmen setzen, dass sie daraus ein tolles Bild machen. Und nicht kontrollieren, sondern ihnen zutrauen und vertrauen, dass ihr es gut macht. Vielleicht sogar besser macht als wir. Und uns hilft es, dass wir bei diesen Dingen bleiben können. So, dann wird das nicht vernachlässigt und das kommt in die Gänge und wird umgesetzt. Delegieren an dieser Stelle. Das sind die Big Fives. Die möchte ich euch einfach als Älteste gern ans Herz legen. Nicht? Betet, lehrt, macht Seelsorge, leitet und delegiert an dieser Stelle. Und gebt der Gemeinde Vertrauen und Vertrauen in diese Dinge. Ja, was kann jetzt aber, jetzt kommen wir zur Gemeinde, was kann die Gemeinde den Ältesten geben, damit sie ihren Dienst in dieser Weise tun können, wie wir es eben miteinander bedacht haben. Und dazu ein erster Gedanke hier, drückt eure Wertschätzung aus gegenüber den Ältesten, ihr Lieben. Paulus schreibt, 1. Thessalonicher, wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermutigen.
Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen und so haltet Frieden untereinander. Wertschätzung gegenüber der Gemeindeleitung ausdrücken. Ihnen gegenüber ausdrücken. Nicht nur zu Hause dem Ehepartner und sagen, ja, wir haben tolle Ältesten, sondern es sich überlegen und den Ältesten zum Ausdruck zu bringen. Und dazu, um sie anerkennen zu können, muss ich sie kennen. Ich kann niemand anerkennen, wenn ich ihn nicht kenne, ihr Lieben. Versucht, eure Ältesten kennenzulernen. Wie es ihnen persönlich geht, was sie für Hobbys haben, was sie für Sorgen haben. Die haben doch jetzt nicht weniger Sorgen, nur weil sie Ältesten sind. Die haben genauso Sorgen mit ihren Erziehern, mit ihren Kindern, vielleicht auch Ehesorgen, Verwandtschaftssorgen, Berufssorgen. Das ist ja nicht alles weg, nur weil man jetzt Ältester ist. Ganz im Gegenteil, es kommen dann noch die Sorgen um die Gemeinde dazu. Drückt eure Wertschätzung ihnen gegenüber aus. Ich habe hier wieder so einen Satz aus meiner Zeit in verschiedenen Gemeinden. Da hat mal jemand zu mir ganz frustriert gesagt, die Ältesten sollen einfach ihren Job machen, dafür sind sie da. Da klingt viel Frust nicht, vielleicht auch viel Verletzung raus. Sie sollen einfach ihren Job machen, dafür sind sie da. Da ist kein Platz mehr für Wertschätzung, für Anerkennung. Ich glaube, da muss man im Herzen neu und im Kopf neu umdenken. Drückt ihnen eure Wertschätzung aus. Überseht es nicht. Und dann steht hier so schön, drückt die Wertschätzung aus, indem ihr sie umso lieber habt. Ja, muss man denn die Ältesten lieb haben? Ich finde, man kann sie lieb haben, nicht? Aber jetzt umso mehr lieb haben, nur weil sie Ältester sind? Ihr Lieben, da steht nichts, dass es um Sympathie geht. Es gibt manche Ältesten, das sagst du dir vielleicht, also der macht seine Arbeit gut, aber sympathisch ist er mir nicht. Jetzt soll ich ihn umso lieber haben, wie soll das gehen? Auch die Art und Weise, wie er seinen Dienst macht, behagt dir vielleicht nicht. Wie soll ich ihn jetzt umso mehr noch lieben? Du musst ihn auch nicht um seiner Begabung willen lieben, sondern schaut mal, was hier der Paulus schreibt. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Also nicht um ihrer Nase willen, nicht um ihres Bartes willen, nicht um ihrer Ausstrahlung willen, nicht um ihrer Begabung willen, nicht um ihrer Art und Weise, wie sie es tun, sondern weil sie einfach Älteste sind und weil sie in diesem Werk Gott und der Gemeinde dienen. Hab sie umso lieber deshalb, weil sie Gott an dieser Stelle dienen. Nicht die Person an sich steht im Vordergrund, sondern der Dienst, den diese Person ausübt. Und wie schön und schwierig ein Ältestendienst sein kann, das hat Paulus schon im Timotheus ins Stammbuch geschrieben, das ist gewisslich wahr, wer nach dem Ältestendienst strebt, der begehrt eine schöne, aber zugleich auch große Aufgabe. 1. Timotheus 3, Vers 1. Und der Ältestendienst ist wahrlich mit viel Schönem verbunden, aber auch wirklich eine schwere Aufgabe. Habt eure Ältesten deshalb umso lieber. Und dann gibt es noch diesen Gedanken, 1. Timotheus 5, 17, auch zu dieser Wertschätzung noch, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert. Also da unterscheidet die Bibel noch mal ein bisschen. Ich sage es ganz einfach, um es auf den Nenner zu bringen oder um es auf den Punkt zu bringen. Jeder Älteste hat von der Gemeinde eine grundlegende Wertschätzung verdient, aufgrund dessen, dass er Ältester ist. Aber wenn er seinen Job dann noch gut macht und leitend gut dient, dann schenk ihm doppelte Wertschätzung, sagt Paulus hier. Dann ist er zweifacher Ehre wert. Wisst ihr, dann wird der Ältestendienst beflügelt. Dann kriegt ein Ältester Flügel wie die Engel und wird zum Engel für die Gemeinde. Das beflügelt ihn, das beseelt ihn, das gibt ihm Kraft. Und Wertschätzung, ihr Lieben, das möchte ich nochmal sagen, für euch Gemeinde, wir haben ja hier drei Personengruppen, Jesus Christus, die Gemeinde und die Gemeindeleitung. Ihr Lieben, wie viel Wertschätzung bekommst du als Gemeindemitglied durch Jesus Christus? Wie viel Wertschätzung schenkt Gott dir? Und gib von dieser Wertschätzung, die Gott dir schenkt, etwas an Wertschätzung für deine Ältesten weiter. Und wenn wir das hier so leben, dann wird das andere auch wieder gelebt. Dass die Ältesten zum Wohl der Gemeinde und zur Ehre Jesu Christi ihren Dienst machen. Merkt ihr, wie das zusammenhängt an dieser Stelle? So kommt es zu einem guten Miteinander. Paulus schreibt, so habt ihr Frieden untereinander. Jetzt noch das Zweite, beschwert den Ältestendienst nicht, sondern betet dafür. Hebräer 13, Vers 17, hört auf die Leiter eurer Gemeinde, folgt ihrem Rat. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das aber nicht zu schwer. Sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und nicht als eine bedrückende Last empfinden. Die schadet euch nur selbst. Also wenn wir dafür Sorge tragen, dass die Ältesten ihren Dienst mit Seufzen und unter Lasten tun und nicht mal mit Freude tun, ihr Lieben, dann schaden wir uns selbst. Legt einen gesunden Egoismus an den Tag und sagt, uns geht's besser, wenn wir die Ältesten wertschätzen und für sie beten und dann tun sie ihren Dienst mit Freude. Und dann tut es uns als Gemeinde auch gut. Also hier ist mal wirklich eine Portion guter Egoismus im Reiche Gottes angebracht. Macht das um eurer selbst willen auch an dieser Stelle. Beschwert ihn nicht unnötig. Ich möchte einfach euch fragen, wenn du in dich gehst, wie würdest du sagen, ist das Verhältnis von sich über die Ältesten beschweren und für die Ältesten beten? Das kannst du ganz einfach für dich persönlich beantworten. Wo schlägt der Zeiger mehr aus? Schlägt der Zeiger mehr aus Richtung Beschwerden oder schlägt der Zeiger mehr aus, dass du für deine Ältesten betest? Was aber, wenn es doch Beschwernisse und Beschwerden gibt, die berechtigt sind und die angesprochen und ausgeräumt werden müssen? Und dazu ein letzter Gedanke, der heißt, übt Kritik und Klage in guter Weise. Die Ältesten, so schreibt Paulus dem Timotheus, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drescht, nicht das Maul verbinden, und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Die Ältesten, die aber sündigen, die weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Wir stecken heutzutage in einem fürchterlichen Dilemma. Wir sind von unseren Medien und von unserer Zeit beeinflusst und auch geprägt. Das merke ich bei mir selber. Und ein Geprägemuster ist, dass mir Kritik sehr schnell im Kopf hochkommt. Manchmal auch schnell im Mund, in Worten anderen gegenüber. Ich weiß nicht, ob wir schon sagen müssen, wir haben alle einen Kritikgeist. Aber wir sind sehr anfällig davon und aber auch sehr geprägt durch die Medien. Schaut mal durch die Medien, wie viel erfährt man Gutes, wie viel erfährt man Lob oder Wertschätzung und wie viel Negatives und Kritik steckt immer drin. Wir hören ständig nur Kritik, was nicht gut läuft, was man besser machen sollte und was nicht so gut ist. Vielleicht geht es dir auf der Arbeit, in der Familie und dir selbst gegenüber vielleicht so. Vielleicht bist du so kritisch dir selbst gegenüber, dass da mehr Kritik in dir selber hochkommt, dir gegenüber als Wertschätzung, die du von Jesus Christus aus hast. Ihr Lieben, Kritik zu üben fällt uns sowas von leicht. Das geht uns leicht in den Kopf, ins Herz und in die Worte und in die Arme und in die Füße. Gutes zu sehen, den anderen zu loben, wertzuschätzen, erfordert Nachdenken. Also zumindest ist es bei mir so. Ich übe mich darin, immer mehr darüber nachzudenken. Ich saß heute Morgen beim Frühstück, da habe ich daran gedacht, Mensch, letzte Woche haben wir doch so wunderbar in der Gemeinde gegessen. Es gab so ein tolles Mittagessen. Und in der Küche, in der neuen Küche war so ein tolles Miteinander. Und dann habe ich mich hingesetzt, das ist das Schöne an den sozialen Medien heute, nicht WhatsApp, habe mir den betreffenden Küchenteam kurz aufgemacht und habe gesagt, ich sitze gerade am Frühstück und denke an den letzten Sonntag und ich habe gedacht, es war so schön, ich möchte euch einfach jetzt nur wissen lassen, dass ich es toll fand, wie ihr diesen letzten Sonntag gerockt habt mit der Küche und habt 250 erwachsene Personen verpflegt. Ich habe dann nur noch ein paar Emojis zurückgekriegt, ich habe die gar nicht alle verstanden, aber ist scheinbar irgendwie angekommen, nicht? Hinzu kommt, dass jegliche Leiterschaft heutzutage kritisch beäugt wird. Ich habe das schon gemerkt im Laufe meines Pastorendaseins. Wie gesagt, ich bin schon über 30 Jahre Pastor, da hat sich was verschoben. Heute muss ich mir das Vertrauen einer Gemeinde oder von Leuten erarbeiten. Ich glaube, vor 30 Jahren war es noch ein bisschen anders und davor war es noch anders. Ich sage nicht, dass da alles gut war. Aber da hatte man noch so ein Grundvertrauen in den Pastor oder in den Ältesten aufgrund dessen, dass er eben Pastor ist oder dass er Ältester ist. Vielleicht haben ja Pastoren auch dazu beigetragen, dass dieses Vertrauen etwas sich vermindert hat, keine Frage. Aber ich merke, dass jegliche Leiterschaft erstmal kritisch hinterfragt und beäugt wird. Und Vertrauen, Anerkennung muss man sich erarbeiten. Ihr Lieben, Gottes Wort zeigt uns einen Weg auf. Sie ist nicht gegen Kritik an Leitung, nicht gegen Kritik an Pastoren und Ältesten, aber bitte in den rechten Bahnen und nicht von vornherein und eher, darf ich so sagen, Tendenz zurückhaltend. Ein erster Gedanke, Kritik an Ältesten hat keine Berechtigung ohne Zeugen. Das können wir hier so mitnehmen. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen, ohne Ohrenzeugen, ohne Augenzeugen, keine Kritik und keine Klage. Gott möchte seine Diener vor Verleumdung und übler Nachrede schützen. Ich finde, es ist heute sehr, sehr schwierig. Man kann sehr schnell einen Pastor, einen Ältesten oder einen leitenden Mitarbeiter oder auch nur deinen Berufskollegen, du kannst ihn sehr schnell abschießen. Setze eine kleine Fake News rein in die sozialen Medien. Ich habe gehört, er hätte 2, 3 kinderpornografische Bilder verschickt. Das muss gar nicht stimmen, aber der Mann ist tot. Der Mann ist weg vom Fenster. Als ich ausgebildet wurde, da hieß es noch in der Seelsorge, unser Dozent für praktische Theologie, wenn du Seelsorge machst als Mann an einer Frau, muss zumindest ein Tisch dazwischen sein. Aber das reicht heute nicht mehr. Ich müsste heute eigentlich immer eine weitere Person mit dazu nehmen. Und das lässt sich so nicht handeln in der Seelsorge. Aber wenn ich mit einer Frau seelsorglich unterwegs bin und sie würde nachher sagen, ich habe sie unsittlich berührt, dann bin ich weg vom Fenster. Es muss ja gar nicht stimmen. Aber bin ich tot? Bin ich verbrannt? Merkt ihr das? Es ist so wichtig, was die Bibel hier so sagt und so aktuell in unserer Zeit mehr denn je. Nimm keine Klage an ohne 2 oder 3 Zeugen. Und dann das andere noch, aber Kritik hat Berechtigung, wenn schuldhaftes Verhalten vorliegt. Wollen wir nicht ausklammern, das müssen wir auch bedenken. Ein Ältester ist nicht einfach qua Amtes jeder Kritik entzogen. Wir haben keinen Diplomatenstatus. Ist auch gut so. Wo sie berechtigt ist, die Kritik, müssen wir uns dem stellen. Die Ältesten, die aber sündigen, in offener Schuld leben, die weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Und ich finde es eine seelsorgerlich gute Variante, dass da, wo das Fehlverhalten stattgefunden hat, in welchem Rahmen der Öffentlichkeit, da muss es auch seelsorgerlich behandelt werden. Das heißt, wenn die Sünde im privaten Rahmen war, dann muss sie nicht gleich auf Gemeindeöffentlichkeitsebene gezogen werden. Dann finde ich, muss sie seelsorglich erstmal auf dieser Öffentlichkeitsebene, privater Rahmen, behandelt werden. Jesus hat es auch gesagt, wenn du merkst, da stimmt was nicht, dann geh erstmal zu deinem Bruder hin und unter 4 Augen beredet das. Und wenn das nicht klappt, dann nehmen wir noch Zeugen dazu und erst am Ende geht es vor die Gesamtgemeinde. Wir überspringen da die Prozesse oftmals und sind gleich bei der Gemeindeversammlung, ihr Lieben. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. 3. Johannesbrief, Diotrephes heißt der gute Mann, so nennt man heute auch kein Kind mehr, zumindest nicht in unserem Kulturkreis. Diotrephes heißt der Mann und Johannes schreibt in seinem 3. Brief, ich weiß, er will unter der Gemeinde der Erste sein. Also er will der Leiter sein, er will der Älteste sein, er will der Pastor sein, vielleicht auch der Bischof sein, ich meine. Aber Johannes lest es nach, ich sage es in meinen Worten, aber dieser Diotrephes, ihr Lieben, ist egoistisch und machtsüchtig. Johannes sieht, dass sein Charakter und sein Lebensstil nicht in Ordnung ist. Er macht sogar Johannes, den Apostel, vor der Gemeinde öffentlich schlecht. Und dann sagt er etwas, ich verweigere euch, dass ihr gastfreundlich seid. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Auf jeden Fall hat Diotrephes gefordert, als Gemeinde und ich persönlich auch, wir sind nicht gastfreundlich. Keine Ahnung warum. Johannes schreibt auf jeden Fall, darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an diese seine Werke und meine Lieben, folget dem Bösen nicht nach. Also Johannes sagt, wenn ich komme, werde ich mich dem annehmen und dann werden wir das als Gemeinde miteinander besprechen und auch klären. Das Fehlverhalten lag offen zutage, da brauchte es keiner 2 oder 3 Zeugen mehr, das war da schon zu weit, aber es bedarf Klärung durch die Gemeinde, um Schaden vor der Gemeinde abzuwenden. Ihr merkt an dieser Stelle, wir können jetzt da nicht ins Detail gehen, aber Gottes Wort schützt den Ältestendienst, den Pastorendienst sehr stark, aber er macht ihn nicht unantastbar. Und dazwischen müssen wir uns in Weisheit und in der Abhängigkeit von Jesus Christus bewegen. Und glaubt mir, ich glaube, wir werden immer an dieser Stelle schuldig. Für mich ist das die größte Last, Seelsorger zu sein, weil ich immer den Eindruck habe, ich werde dem anderen nie so gerecht, wie es wirklich sein müsste. Und egal, wie die Entscheidung ausfällt, können immer Leute das kritisieren und können sagen, das müssen wir anders machen, finden da noch einen Bibelvers, warum wir es so machen müssten und nicht so. Und ich auch nie den Eindruck habe, ist es wirklich zu 100% zur Ehre Gottes. Da bleibt immer so etwas zurück. Trotzdem müssen wir uns dem stellen und müssen uns bemühen, und müssen Erklärungen und Lösungen finden. Aber das macht demütig. Das macht demütig an dieser Stelle. Ich schließe mit einem Bibelwort und einem Bild. Das Bild kennt ihr vielleicht auch aus der Eheseelsorge mit den 2 Eseln. Das Gute, das Miteinander wird nur da gut. Man kommt nur dran zu der Nahrung für beide, wenn man sich überlegt, dass man gemeinsam dahin geht. Und Paulus schreibt in Römerbrief 12, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid vielmehr brennend im Geist, dient so dem Herrn. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, das heißt für euch Älteste, seid nicht träge, gute Hirten zu sein, seid nicht träge, auf euren Lebensstil zu achten, seid nicht träge, sich auf das Wesentliche, die Big Fives zu konzentrieren. Und für euch als Gemeinde heißt nicht träge zu sein, seid nicht träge, Wertschätzung gegenüber den Ältesten auszudrücken. Seid nicht träge und beschwert den Ältestendienst nicht unnötig, sondern betet vielmehr für die Älteste. Und seid nicht träge, Kritik und Klage in einer guten, angemessenen Weise vorzubringen. Seid brennend im Geist, dient so dem Herrn. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss noch etwas mitgeben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen wertschätzenden Begrüßungshandschlag unter Kindern Gottes. Ihr habt alle fünf Finger an einer Hand. Und ich möchte euch ganz kurz illustrieren. Die Jugendlichen machen ja immer so High Five, ne, so klatschen da so ein. Man kann es dann aber so geben, wenn man möchte. Aber man macht es immer mit fünf Fingern. Und ihr Lieben, die fünf Finger stehen dafür, Wertschätzung durch Jesus Christus, du bist von Gott geschaffen. Du bist von Gott geliebt. Du bist durch Jesus Christus erlöst. Du bist durch Jesus Christus geheiligt, auch wenn wir noch nicht vollkommen sind, aber wir sind geheiligt. Und es wartet ein tolles Erbe auf dich. Du wirst einmal vollendet sein. Und diese fünf Dinge gelten für alle Kinder Gottes. Geschaffen, geliebt, erlöst, geheiligt, vollendet. Und wenn wir so einander begrüßen, Sonntagmorgens oder im Hauskreis und in den Familien als Kinder Gottes, ihr Lieben, dann bringt ihr Wertschätzung einander schon gegenüber, nicht? Wollt ihr das mal ausprobieren zum Schluss? Grüßt euch doch einfach mal mit diesem christlichen, wertschätzenden Handschlag. Entweder High Five oder in die Hände geben und freu dich an dem anderen. Er ist genauso geschaffen, geliebt, erlöst, geheiligt und vollendet wie du selbst. Amen. Ja, danke schön.